Humo, Besenwagen-Kids. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Wir freuen uns sehr auf unserem Flug von New York nach Mallorca. Wie immer international mit Besenwagen Airlines. Ich habe schon, ich glaube, 3 Einsendungen zur französischen Intro-Folge dann bekommen. Also gerne keep it going, schickt mir Anfragen für französische Einleitungen. Ich glaube, wir machen 4 Folgen, die Tour de France lastig werden. 3 Einleitungen habe ich schon, eine ist noch frei, also Abfahrt. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauff.
Und egal von wo nach wo, New York, Paris, Tokio, Rafa ist mit am Start.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Whoop. 1,5 Wochen sind vergangen und ich hoffe, auch Hugh Carthys Herzfrequenz und Daystrain haben sich wieder beruhigt. Der Giro ist vorbei, aber die Auswertung beginnt. Auch für die Teams wird es nun im Nachhinein richtig interessant. Denn in dieser Breite wurde wohl noch keine Grand Tour mit einem so umfassenden Tool getrackt. Wenn dir beim Giro die zugegebenermaßen dezenten Armbänder nicht aufgefallen sind, es geht um Whoop 4.0. Ein Armband und die dazugehörige App, die für dich als Coach fungiert. Sobald sie deine Gewohnheiten kennt, Schlaf, Stress, Sport, Ernährung, Zyklus und noch vieles mehr werden gemessen und abgefragt. Und so wie die Fahrer beim Giro, kannst auch du dich vom ausgeklügelten Algorithmus von Whoop beraten lassen. Ob mehr oder weniger Intensität besser wäre, ob du ausgeruht genug bist für das, was du dir vorgenommen hast oder ob du sogar noch eine Schippe drauflegen solltest. Allerdings hast nur du das Privileg, die Etappe abkürzen zu können oder einen Restday einzulegen, wenn du ihn brauchst. Whoop ist ein Tool, deine eigenen Fähigkeiten freizuschalten, mit dem leistungsstärksten digitalen Fitness- und Gesundheitscoach. Whoop empfiehlt dir, was du brauchst. Wenn dein Erholungswert nicht gut genug ist, legt dir Whoop eher eine Pause ans Herz als weiteres Training oder motiviert dich, mehr zu geben, wenn das angebracht ist. Mit uns kommst du in der ersten Reihe in den Whoop-Genuss. Hörerinnen und Hörer erhalten 15% Rabatt auf ihre Mitgliedschaft, wenn du den Code BESENWAGEN während des Bezahlvorgangs eingibst. Das Ganze natürlich wie immer nochmal in den Shownotes. Ja, erstes Thema, habt ihr euch vielleicht gefragt, was es ist, aber wahrscheinlich auch nicht. Ich nehme heute mal im Stehen auf.
Ist mir gerade schon aufgefallen.
Der weirdesten Erfahrungen meines Lebens heute gehabt, aber Radsportthemen werden ja hier thematisiert, auch wenn sie cringig sind. Also vielleicht schalten viele Hörer in einer Minute auch diesen Podcast schon ab, aber ich habe mir dann heute endlich mal so eine Entzündung aus dem Arsch schneiden lassen, die mich schon seit Jahren quält und sich alle 3 Monate freundlich wieder entzündet. Ja, war sehr lustig. Kann ich nur empfehlen. In Bauchlage, 3 Leute werkeln an deinem Hinterteil rum. Du weißt nicht, was passiert.
Tut's weh?
Es geht.
Also, solange das in der Arztpraxis passiert, ja, ist doch okay.
Und die Krankenkasse zahlt.
Es gibt sowas sicherlich auch, wo du dann bezahlst und 3 Leute werkeln an deinem Hinterteil.
Ich denke auch. Und das auch. Könnte sich auch die Waage halten finanziell. Ich muss abwarten, so, aber Kostenvoranschläge können auch eingereicht werden hier. Ja, mal sehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich demnächst wieder besser Radfahren kann. Das war immer nicht
wie
so schlimm.
Wie lange lassen jetzt Pause machen?
Ja, aber hast du das ausschneiden lassen, weil du gemerkt hast, dass deine Freundin stärker wird als du und du musst jetzt quasi alles aus dir rausholen, um mithalten zu können am Berg?
Könnte auf jeden Fall in die Richtung gehen, aber
auch ein bisschen Gewicht noch. Ne?
Es wurde auch einfach dieses Jahr schlimmer. Ich habe das, glaube ich, seit ich 17 oder 18 bin, da kam es das erste Mal, aber eigentlich hatte ich immer nur so 1-2 Mal im Jahr 2 Wochen Probleme, kein Ding dann, so sitzt du aus, in Anführungszeichen, oder schmierst dir eine Creme drauf und dann geht's wieder. Aber dieses Jahr wurde es irgendwie mehr und ich glaube, das haben auch gar nicht so wenig Leute. Also je mehr Leuten ich das jetzt erzählt habe, die haben entweder gesagt, ja, hatte ich auch schon mal machen lassen oder oh, mit dem Gedanken spiele ich auch schon länger. Passiert halt, ne, wenn man viel auf dem Sattel rumeiert. Und ja, 2 Wochen glaube ich jetzt mal Sabbatical auf jeden Fall, mindestens. Und dann bin ich mal gespannt, wie schnell man sich da wieder rantasten kann. Aber ja, war witzig auf jeden Fall.
Schön.
Beste Situation, weil ich liege so auf dem Bauch, die machen irgendwas und sagen, geht's gut? Geht's ihnen gut? Ich so, jo, wie läuft's bei euch? Ja, auch gut. Ja.
Ja, gute Besserung.
Danke. Wie läuft's bei euch?
Keinerlei Beschwerden in der Hinsicht.
Zum Glück.
Bei mir auch. Bei mir in der Hinsicht auch in Ordnung. Nur noch ein bisschen müde, aber sonst alles gut.
Ja, Paul, erzähl mal. Ich habe ja schon seit Tagen hier mein Handy in der Hand und aktualisiere die ganze Zeit die Paul Voss Instagram-Seite und wollte mal ein Statement hören von dir nach dem Rennen, aber bisher noch nichts gefunden.
Ich habe schon eins. Das ist ja, ich habe eins von Kadi geschickt bekommen mit dem Heulfilter von Snapchat.
Also ich hatte auf jeden Fall mit dem Nils und mit dem Kadi eine gute Zeit, ey. Und die sind beide auch sehr aufgetaut. Also Kadi ist vorher auch schon mal aufgetaut, aber Nils auf jeden Fall als der Fotograf und war gut. Wir machen ja eine Doku über die Woche da und Unbound. Vielleicht, glaube ich, da werden ein, zwei lustige Szenen mit drin sein, wo Nils eine Rolle spielt. Ja. War gut Unbound. War auf jeden Fall hart. Und keine Ahnung. Es sind irgendwie ganz schön viele Geschichten innerhalb des Rennens passiert. So. Ist ein krasses Rennen. Weiß ich nicht, muss man glaube ich nochmal gefahren haben, um es irgendwie begreifen zu können. Aber es ist halt krass, also du fährst halt los, irgendwie in so einem Pack wie beim Straßenrennen, nur halt auf Schotter und da fliegen Steine rum, die sind so groß wie eine Faust. Die fliegen aber durch die Luft gegen Knie, gegen das Rad, gegen Helm. Mein Rad sieht aus, Alter. Also zum Glück gebe ich das an Orbea zurück und kriege jetzt nochmal neue. weil das ist so geschunden. Grüße gehen raus. Weil das Material wird da einfach so geschunden. Also das ganze Rad muss ich einfach komplett neu machen. Ne? Alle Lager müssen einfach jetzt mal gewechselt werden. Weil die 10 Stunden mit Matsch einfach alles rausgespült. War krass. War irgendwie die schnellste Edition ever. 21 Leute unter 10 Stunden.
Hast ja auch deinen Teil dazu beigetragen, dass es die schnellste Edition wird.
Also ich bin ich hab mir für das Rennen irgendwie so gar keinen Druck gemacht und dachte, okay, das auf dich zukommen lassen und gucken, was passiert. Und ich habe dann halt echt relativ früh gemerkt, dass ich gute Beine habe. So, es tat mir halt die ersten 3 Stunden einfach nicht weh und dann bin ich halt irgendwann nach 3 Stunden so leicht weggerollt und habe dann halt durchgezogen. Erstmal für eine halbe Stunde alleine und dann kam irgendwann Laurens Zandamme und Mattia De Marchi und dann wurde es halt richtig unangenehm, weil der Laurens, der hatte irgendwie, also ich dachte zwischenzeitlich, er hat einen Motor im Rad, weil ich bin Führung gefahren mit weit über 400 Watt und am Rad bin ich auch 400 Watt gefahren. Also das war so brutal schnell und ich bin in der Zeit best ever Stunde und 1,5 Stunden gefahren. Also
okay, stabil.
Ja, weiß ich nicht.
Ich bin auf den Instagram-Kanal gegangen von Unbound, sehe die ersten Bilder und wer kommt als ersten Bilder von dem 200er Rennen, wer kommt von vorne? Paul Voss nach 36 Meilen. Ja. Warum?
Ja, erstmal war es später, nach 3 Stunden.
Du hattest zu viel Bock eigentlich, oder?
Ja, nein, aber das ist so, weißt du, so manchmal, keine Ahnung, wenn man so hast halt so diesen Instinkt, okay, du kriegst halt gerade ein kleines Loch, was nicht für Effort ist. Und dann, ich bin dann einfach mal weitergefahren, hab geguckt, was hinten passiert. Die haben mich auch erstmal fahren lassen. Dann haben sie angefangen zu kreisen, dann attackiert Laurens und Mattia, die schließen dann zu mir auf. Und dann war es halt brutal hart. Dann sind wir halt wirklich 1,5 Stunden, bis ich dann irgendwann aufgeplatzt bin, halt einfach unglaublich geballert. Ich bin für eine Stunde 360 Watt gefahren. Also und dann halt, weißt du, du hast ja auch mal Phasen, wo du nicht trittst und so. Und das ist halt, das war brutal. Und dann über 1,5 Stunden irgendwie 350 oder sowas, 345. Also ich wiege auch nur 66 Kilo. Ne? Das ist natürlich jetzt für Bergfahrer, ist das jetzt, die machen das schon mal, aber so in der Fläche mit Gravel und so, das ist halt dann schon einfach verdammt schnell. Und ich bin dann so hochgegangen, dass ich danach 2 Stunden gebraucht habe, um mich zu erholen. Also mir war richtig so leicht schummrig. Und ich bin dann wirklich so, dann kam die Gruppe mit Ian Boswell und so, die Verfolgergruppe halt. Da bin ich kurz mitgefahren, ging es in den nächsten kleinen Anstieg rein. Ich brauchte gar nicht aufstehen, habe mich direkt wieder hingesetzt und ruhige Kugel geschoben und dann kommt halt auch ewig nichts. Also ich bin wirklich kilometerlang alleine gefahren, wo einfach der Abstand schon so groß war zu den restlichen Gruppen. Irgendwann ist dann eine Gruppe gekommen, mit der bin ich dann gefahren und von da habe ich mich dann nochmal abgesetzt. Aber das ist so 2 Stunden halt wirklich komplett im Delirium und die letzten 3 Stunden war ich dann wieder richtig gut. Und wenn ich dann jetzt so also den Powerfile sehe, und ich weiß, was letztes Jahr so ihren Boswell und so gefahren sind, war halt mein Normalized war halt 20 Watt höher als ihren Boswells letztes Jahr. Da siehst du halt und na, siehst du halt, wie hart dieses Rennen einfach war. Dieses Niveau ist so krass mittlerweile. Und ich glaube auch, dass Straßenfahrer nicht mehr rüberkommen können und es einfach mal fahren. Du musst dich richtig drauf vorbereiten.
Nicht oder einen Aerolenker fahren.
Also, es fing ja wieder die Diskussion an, weil der Sieger ja einen Aerolenker drauf hatte. Langsam ein bisschen müde. Also, kann ja jeder machen, wie er will. Klar ist das Ding schneller. Ich finde es trotzdem besser ohne. Auch wenn ich es verflucht habe, dass ich keinen hatte, als ich da vorne war, um ehrlich zu sein. Aber gleichzeitig, keine Ahnung, kann ja jeder sein Choice da machen. Und,
darfst du noch Unterarme auf dem Lenker fahren, wenn du wolltest und könntest?
Du kannst ja machen, was du willst. Du kannst auch mit dem Zeitfahrrad fahren, wenn du willst.
Na, nice.
Also, du kannst auch Scheiben reinbauen. Aber, und es gab auch so viele Stürze, so richtig krasse Stürze, einfach wo Leute durch die Gegend fliegen. Dann fährst du so durch so überall sind halt Kühe und du fährst halt an Kühen vorbei und die springen in dem Moment auf und fangen an wegzulaufen. Es gab auch einen Fahrer, der wurde halt von einer Kuh getroffen oder weggekickt und die laufen halt wirklich so einen Meter neben dir, ne? Mhm. So tonnenschwere Viecher und das ist komplett absurd und auch die Landschaft, fährst du so diese, sieht einfach aus wie Schottland, nur weiter und noch größer, einfach nur eine Straße so durch so grüne Hügel.
Ja, und witzig den Strava-Pfeil zu sehen, auch der nur so aus so Vierecklinien besteht.
Und vor allem deprimierend war wirklich, laut allen GPX-Files waren die letzten 60 Kilometer sollten Straße sein. Aber jetzt weiß ich auch, dass in Kansas Straßen halt Schotterstraßen sind. Also die haben halt sehr, sehr viele, bei denen sind halt Hauptstraßen zum Teil einfach nur Schotterstraßen. Die haben da keinen Asphalt. Wir sind ohne Scheiß vielleicht 6 oder 7 Kilometer Straße. Und davon waren 5 halt am Anfang. Also, war ein krasses Erlebnis und halt, hat Spaß gemacht. Direkt nach dem Rennen hätte ich jetzt gesagt, ich fahre es nicht nochmal. Jetzt habe ich natürlich Bock, auch irgendwie nochmal besser zu fahren, schlauer zu fahren und mich nochmal besser vorzubereiten. Aber ja, ist schon ein krasses Level da, auch bei den Frauen. Also die schnellste Frau war ja auch, ich glaube, über eine Stunde schneller als die vorige Rekordzeit. Also das ist pervers.
Ja. Ja, das wird schon ein richtig heftiges Game langsam, ne? Also jetzt auch innerhalb von einem Jahr brutal explodiert. Wahrscheinlich innerhalb der letzten 2 Jahre. Wahrscheinlich jedes Jahr irgendwie so jetzt um eine Stunde gesteigert oder so. Wahrscheinlich nächstes Jahr wieder, ne?
Ja,
20 Minuten.
Also die hatten halt einen 34er Schnitt, ne? Vorne. Und wir mussten gehen, ne? Also wir hatten ja zum Teil so dicken Schlamm, dass du nicht mehr fahren konntest. Und wenn es trocken ist, wird es halt noch schneller, natürlich. Aber das halt so, wenn du noch weißt, dass es halt geregnet hat und auch starker Wind war zum Teil, dann trotzdem so schnell. Und ich hatte halt auch Speedplay und da war diese Matschstrecke auf jeden Fall auch suboptimal. Da musst du ja nachher nur so einen Fluss anhalten und die Schuhe sauer machen. Also ist einfach dieses Ding, dass du so self-supported, aber auf dem höchsten Niveau, was es irgendwie gibt, ist schon alles ein bisschen weird. Und dann hast du diese Aid-Station, also wo du halt dein neues Essen und Trinken abholst, gibt es 2 von, wo du halt dann, so wie so beim Boxenstopp, wo die dann das Rad wegnehmen, bei mir jetzt nicht, und dann auch so einen Ständer machen, kurz Kette ölen, vielleicht nochmal Luft pumpen, weißt du, und dann sauer machen und dann geht es wieder weiter. Und Leute ziehen dir irgendwie deine Trinkrucksack an und wechseln deine Flaschen. Also das ist alles schon krass professionalisiert mittlerweile.
Was hättest du anders gemacht mit der Erfahrung vom nach dem Rennen?
Aerolenker.
Ja, nicht nach 3 Stunden losfahren. Nee.
Und nicht nach 3 Stunden losfahren.
Also ich habe den Aerolenker, ne? Ich hätte den nur gebraucht in dieser Attacke. Aber wenn du halt, also die ersten 3 Stunden kannst du gar nicht in das Ding reinlegen, weil die Gruppe so groß ist und so viele große Steine sind, dass es einfach gefährlich ist. Ja? Mhm. Und du eh nur so durchkreiselst. Und klar, wenn du eine Solo-Attacke fährst, dann macht das Ding natürlich Sinn, hundertprozentig. Aber ich würde sagen, dass die Leute, die da jetzt zum Sieg gefahren sind, also aus dem Eva Silk, dass wenn man guckt, wie viel Zeit der wirklich im Lenker verbracht hat, das prozentual wird das nicht so viel sein, weil du halt mega viel einfach so richtig roughen Untergrund hast. Ey, Andi, du sagst ja, für Gravel kann man mit Straßenrad fahren. Da ist halt wirklich so, das war so hart zum Teil, dass sie hat es halt überall hin und her geschleudert. Leute haben ihr Werkzeug verloren, wo hinten die Reißverschlüsse aufgegangen sind von den Satteltaschen, weißt du? Ich habe, also wie gesagt, mein Rad sieht aus, das das ist auch nicht mehr feierlich. Also das ist, ja, ist schon krass. Also von daher, ich würde nicht nach 3 Stunden losfahren und halt mir es besser einteilen, weil ich bin halt leider auch, ich bin halt ein Ziel gekommen, war halt auch nicht breit. Hm. Na, also das war jetzt nicht so.
In der Mitte breit.
Ich war halt in der Mitte richtig breit. Am Ende hatte ich halt noch Reserven so und, aber wo, na, also ist, ja. Aber war ein geiles Learning und macht Spaß und ist irgendwie auch geil zu sehen, dass Alter halt da eine wenig eine Rolle spielt. Also
kommt nicht so. Dieses Jahr nochmal was auf die Distanz?
Nee, also ich fahre jetzt dann noch Belgian Ruffle Ride jetzt am Wochenende in North Carolina, das ist dann irgendwie 220 Kilometer. Aber anbauen sticht so heraus bei so reinen Rennmodus. Es ist nichts so lang. Ich mache noch ein Bikepacking-Rennen und halt so ein paar von diesen UCI-Rennen. Aber die UCI-Rennen sind ja nicht zum Teil nicht mal die Hälfte der Distanz von Unbound. Und das Geile ist ja, ich war mit Nathan Haas in der Gruppe und du bist halt dann irgendwann so bei Kilometer 220, fragt er dich halt, wie weit noch, sagst du halt, ja, noch 100 Kilometer. Du bist aber irgendwie auch schon, keine Ahnung, wie viele Stunden im Sattel. Das ist so auch für den Kopf komplett absurd. Und der ist ja halt davor einen UCI-Rennen in Australien gefahren, das wäre da halt schon nach 100 Kilometern vorbei gewesen. An dem Punkt, wo er mich gefragt hat, wo es dann noch 100 Kilometer waren, weißt du, also es ist so.
Ja, und dann gab es ja noch XL.
Ja, aber XL ist dann halt, das ist halt so, es gibt es in Europa ja auch relativ oft dieses Format, weißt du, also 350 Meilen waren das da ja, aber auch, die waren ja auch über eine Stunde schneller als die Rekordzeit vorher, also das ist, in allen Richtungen wird es professioneller.
Das Witzige ist so, dem Deutschen, der Zweiter wird, dem folge ich schon eine ganze Weile, weil der, habe ich mal irgendwie mal empfohlen bekommen, auch dass wir quasi den mal in Besenwagen holen könnten, weil der halt wohl mega den Motor hat und diese Orbit-Serie gewonnen hat, also der da, wo man einfach selbst organisiert.
Der hat erst vor 2 Jahren angefangen.
Genau, richtig.
Ja, also der ist Ruderer, genau, ehemaliger Ruderer.
Wie immer.
Ich habe ihn jetzt auch kennengelernt, weil wir mit Schwalbe rumhingen. Und der ist auf jeden Fall talentiert, aber der hat halt auch gesagt, ne, der fährt halt beim 200er auch gut, aber halt nicht ganz vorne. Und bei dem anderen hat er Chancen zu gewinnen. So. Und 5 Minuten mit dem Sieg rein.
Genau, 5 Minuten Rückstand auf 22 Stunden oder was, ne?
Ja, 20 Stunden oder so, genau. Ja. Das ist brutal.
Ja. Ja, geil. Dann schon wieder rennen am Wochenende.
Ja, genau. Bin jetzt in New York für ein paar Tage bei Jonas und dann geht's rüber nach North Carolina.
Nur, falls wir gerade gerätselt haben, warum David Gaudu gegen Wout van Aert gewinnt.
Ja, ich hab's, weil er sich zu früh gefreut hat.
Neues NFT von Wout van Aert.
Nee, von David Gaudu.
Richtig nice.
Ah. Ja, schön, Paul. Ich fahre bald auch mein erstes Rennen. Bin auch schon gespannt und ja, leider wollte ich ja, also ich wollte eigentlich André Greipel so challengen, aber der hat jetzt schon abgesagt und meinte, er könnte nicht an dem Wochenende.
Ja, weil er weiß, dass du fährst, deswegen.
Ja, ich glaube auch. Aber Basti hat jetzt Bock,
ja,
habe ich eben so rausgehört.
Ich kann ja jetzt einfach 2 Wochen lang nur Krafttraining machen, habe ich mir dann gerade überlegt, weil das ist.
Ja, mache ich ja auch schon die ganze
ist
Zeit.
Ist ja jetzt schon in 4 Wochen oder so. 4 oder 5?
Ja, ziemlich so genau in einem Monat, ne? Am 10. Juli in Köln. Das
kann ich nicht fahren 2 Wochen lang, also mache ich jetzt einfach schön Kniebeugen.
Genau, mehr braucht man da eigentlich auch nicht. Also da ist hier in Köln ein Rundstreckenrennen für alle Rennklassen und für jedermann kann man sich anmelden bei der Bütchenmeisterschaft. Das wird so im Turniermodus 1-gegen-1 gefahren und ist eine, ich glaube, immer 300 Meter Sprint gegeneinander. Und da fahre ich mit.
Wilhelm-Mauser-Straße oder was?
Genau.
Ja?
Ja, nice. Genau. Da geht's dann.
Meine allererste Hut in Köln.
Und ich glaube, das könnte eine ganz coole Veranstaltung werden. Also, das liegt natürlich immer an den Leuten, die da hinkommen. Aber so die Gegebenheiten sind nicht schlecht. Gibt gutes Bier. Paar schöne Stände zum Essen, guten Kaffee gibt's. Also eigentlich erstmal alles, was man so braucht bei so einem Renntag. Ja, verschiedene Rennklassen. Ich glaube, so Nachwuchs fährt da und sogar noch am Ende Elite-Amateure. Also man kann sich dann auch noch so ein bisschen was da anschauen. Ja, Anmeldungen gibt's, ist jetzt offen. Ich glaube, ab heute, seit gestern oder so. Packen wir mal in die Shownotes rein, wer Bock hat auf dieses Jedermann 1-gegen-1 Sprint. Und ja, alle mit Lizenz können natürlich auch noch melden.
Ich bin jetzt schon mal gefahren, so in dem Modus ungefähr. Zweimal von Red Race gab es das schon mal. Fand ich auch immer ganz geil, aber war ich nicht gut. Eigentlich so von der Stelle weg bin ich gar nicht so schlecht, aber von null ist tatsächlich nochmal was anderes. So die ersten paar Sekunden, die habe ich nicht so gut auf die Kette gekriegt. Hinten raus wurde ich richtig schnell, aber da waren Leute,
muss halt direkt da sein, ne?
Die kamen, ja, aber es ist irgendwie so eine Talk-Frage. Vielleicht muss ich da auch mal von meinem relativ weit vorne gelagerten Schwerpunkt, muss ich mir mal einen Sattel nach hinten stellen, dass ein bisschen mehr aufs Hinterrad kommt oder so. I don't know. Aber egal. Ja. Wir sind ja für die Crowd da, ne?
Ja.
Crowd-Pleaser.
Zu jeder Meldung gibt es übrigens noch so ein Starterpaket. Kriegst 4er-Pack Bier, 500 Gramm Kaffee und eine Flasche Kettenfett. Das ist so ein Kölner Kräuterlikör. Also eigentlich Kettenfett. Ganz okay. Kettenfett heißt das, ja.
Wollen die bei uns nicht so Werbung machen? Vielleicht?
Schwarzer Likör ist das. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie getrunken, aber gibt es auf jeden Fall mit dazu. Und ein Trikot mit Startnummer.
Nicht schlecht.
Nicht schlecht. Ah, wir haben Hörerfragen letzte Woche vergessen. Heißt relativ interessante, oder man kann sich auf jeden Fall mal darüber Gedanken machen. Frage Nummer 1, ich glaube, die kamen vom selben Menschen, oder? Warum die Scheibenbremsen eigentlich immer noch so scheiße quietschen? Nach was weiß ich jetzt, wie lange im Radsport und sauteuer. Und bei den Profis beim Giro, da kam die Frage nämlich her, irgendwie sogar vom Ultra-Profi-Mechaniker eingestellt, bis aufs Letzte. Trotzdem fahren die an dir vorbei und quietschen wie Sau. Meinungen dazu von unserer technisch hochversierten Besatzung?
Du, keine Ahnung, ich fahre keine Scheibenbremsen.
Ja, aber das ist doch, also kann ja, also im Nassen kann das halt mal sein, oder wenn ein Ticken Öl raufkommt, so, dann ist das halt, quietscht es halt auch so. Und normalerweise quietschen also dass alle Scheibenbremsen quietschen, stimmt halt auch nicht so. Das ist halt, also jetzt am Wochenende hat keine Scheibenbremse gequietscht bei dem Rennen, wo ich war. Also ich glaube, das kommt ja halt vereinzelt mal vor und es kann halt mal passieren, Autobremsen können auch mal quietschen. Also
ich denke halt auch, das Erste, was mir da in den Kopf kommt, ist, dass es halt auch am Leichtbau liegt. Ne? Also du willst ja natürlich, dass so eine Bremse auch so leicht wie möglich ist und noch Leistung bringt. Also baust du halt nicht so eine Scheibe ein, die komplett gegen Vibrationen unempfindlich ist, weil sie eine gewisse Dicke hat.
Ja doch, die fahren schon alle die Mountainbike-Bremsscheiben ja auch zum Teil.
Ja gut, aber es ist halt immer noch Mountainbike, nicht Auto so. Oder Motorrad.
Ja, aber ey, ganz ehrlich, das ist dann, ich finde, mit den Scheibenbremsen und den Quietschen, das ist wieder so ein Thema, wo ich mir denke, die Leute haben halt einfach zum Teil zu viel Zeit und befassen sich halt mit Dingen, wo ich mir denke, ja jo, das ist halt einfach so, wenn man es, stellt es halt selber richtig ein, wenn es bei dir nicht quietscht, herzlichen Glückwunsch, du hast es richtig gemacht und da passieren halt mal Fehler, weil, ja gut, aber ist das so, oder? Da passieren halt mal Fehler und dann quietscht das Ding halt, aber das, weißt du, ich meine, das ist ja nicht das Shimano, Swam, Camp oder so, dass die Bremsen herstellen, die quietschen, sondern das ist halt User-Fail und nicht Herstellungsfail. So, und weil, wie gesagt, am Wochenende bei Anbau und dann sind wir im Regen gefahren, auch mit Schlamm, so hat nichts gequietscht. Und dann hast du halt beim Giro quietscht halt mal eine Bremse, weil vielleicht ein Ticken Öl auf der Bremsscheibe drauf ist und dann ist die auf dem Belegen, dann musst du beides wechseln. Das ist halt nochmal so. Aber ich finde, da muss man jetzt, also ja, ist jetzt nicht so ein Riesenthema, also jetzt, oder?
Ich habe gar keinen Plan, aber wenn ich so technisch drüber nachdenke, denke ich halt, die fangen an zu quietschen, wenn da irgendeine Unebenheit noch dazwischen kommt oder.
Nee.
Oder sich irgendwas von Kälte verzieht wegen Wasser dann oder so und dann sind die Scheiben dann halt zu dünn.
Ja, dann schleifen die ja eher.
Ja.
Aber das Quietschen kommt ja, weil da was zwischen ist. Weißt du, was ja dann das Geräusch macht.
Ist eine Vibration.
Müssen irgendwo. Die nicht erstmal so ein bisschen eingebremst werden, so die Scheiben? Also war das zumindest am Anfang, oder?
Ja, ist immer noch
so. Als die rauskamen.
Aber ja, die bremsen dann halt erstmal nicht richtig. Aber ey, ganz ehrlich, ich habe mit Quietschen nur Probleme, wenn ein Tropfen Öl drauf ist. Sonst
ich habe eigentlich auch keine Probleme, ja.
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 Klar, ich freue mich auch auf den Tag, wo sie endlich so ein Micro-Adjustment an dem Kolben machen, dass du nicht immer die Scheibe irgendwie hin und her machen musst oder das Laufrad oder den ganzen Kolben hin und her, sondern einfach nur, dass du eine kleine Schraube hast, die den Kolben leicht von links nach rechts macht, weißt du, damit du das mittig einstellen kannst. Darauf freue ich mich, wenn der Tag endlich gekommen ist, weil diesen riesen Schrauben, die immer lösen, und dann mal festziehen, verzieht sich der Kolben dann immer wieder ein bisschen. Jetzt kommen wieder schlaue Leute und sagen, mach doch so ein Messschieber oder was ich wie das Ding heißt dazwischen, was den Kolben im Platz hält. Aber Leicht verziehen tut sich es halt trotzdem, aber beim Festschrauben, wenn das mal gelöst ist, dann ist, glaube ich, so eine Scheibe auch Scheibenbremse nah an der Perfektion.
Ja. Dann fahre ich die auch.
Und dann fährst du die auch. Aber das ist wirklich richtig sackig, Mann, das so mittig einzustellen. Auch wenn es dafür Tools gibt, aber ja.
Gut, was definitiv klar wird, ist, die Frage war an die falschen Rezipienten gestellt.
An die Tour aber schicken. Schick das an die Tour und dann kannst du einen Monat später hinten in der Tour ist dann die Erklärung drin.
Vielleicht macht auch mal einer ein YouTube-Video und warum Bremsen, Scheibenbremsen gibt's nicht gescheit.
Bei GCN vielleicht.
Jo, zweite Frage. Und tatsächlich vielleicht ein bisschen spannender zu diskutieren. Warum ist bei dieser Ineos-Taktik alle Helfer fahren aufgereiht in den Berg rein und es wird immer der Vorderste geraucht, dann kommt der Nächste. Warum, auch wenn die unterschiedlich stark sind, wechseln die nicht nochmal untereinander durch, sondern fahren einer nach dem anderen weg? Würden sie nicht weiterkommen, wenn man auch da einen Kreisel veranstalten würde?
Berghoch?
Ja. Ich glaube schon, das war die Frage.
Ja, das Problem ist ja, dass du berghoch auch am Hinterrad nicht viel, viel weniger Watt fährst als in der Fläche. Daher ist dieses Windschattending nicht und daher geht es dann natürlich schon um Stärke. Weil derjenige, der als erstes fährt, der ist halt...
Hä? Es geht dann um Psychologie.
Na gut, aber der Erste, der fährt, der vielleicht nicht der stärkste Bergfahrer ist, sagen wir, der fährt...
Genau. Sagen wir mal, Richie Watt. Port würde jetzt die erste Führung fahren am Berg und der Ben Swift, also nehmen wir jetzt mal das Giro-Team, müsste dann hinten in der Reihe ja schon über seinen Verhältnissen fahren quasi. Genau. Deswegen
das macht keinen
das
Sinn.
Immer so... Der und das ist genau also das Tempo, in Anführungszeichen,
das
Fahrer,
Tempo steigt dann auch
fängt
an.
Näher
oder
nee,
fährt
nicht
Ben
unbedingt,
Swift
aber nicht unbedingt, aber
quasi der fährt, fünf Minuten weit über seinem über dem Punkt.
Ja, aber du
es kommt genau, natürlich du auf sagen, die taktische Situation an. Ne?
Ja, aber also ist ja, ne, also der fährt, sagen wir mal, 400 Watt, Ben Swift, 5 Minuten und dann Richie Porte kann aber jetzt angenommen einfach nur diese 400 Watt aber eine halbe Stunde fahren, aber Ben Swift nur 5 Minuten und deswegen fährt Richie als letztes, weil er auch nach der halben Stunde die Watt noch fahren kann. Und das ist es ja halt am Ende. Und wenn du durchreißt, das funktioniert ja jetzt auch schon nicht. Aber das Gleiche ist ja in der Fläche. Richie Porte brauchst du in der Fläche auch nicht. Also da fährst du eher, weißt du, der fährt dann, wie heißt der Ben Swift eher länger von vorne, weil der halt eher, da er seine Stärke hat und für den es einfacher ist, eine hohe Wattzahl zu erreichen durch Gewicht und so. Also.
Sollte auch eigentlich geklärt sein, die Frage.
Ja, also auf jeden Fall, ich glaube ab 25 km/h, wenn überhaupt, ist so Windschatten erst relevant, ne?
Ja, und ja genau, man kann so einen Prozenten am Berg
aber man
und
versucht
sowas,
natürlich auch immer die besseren Bergfahrer so frisch wie möglich ins Finale zu bringen, ne? Mhm. Und dadurch schont man die halt auch im Verlauf der Etappe, indem man die weniger guten Bergfahrer arbeiten lässt.
Ja, also es genau macht Sinn, aber ich kann auch verstehen, dass Leute es nicht verstehen, was da gemacht wird. Deswegen Radsport ist schon echt ein komplexes Thema.
Definitiv.
Also, das ist so, wenn man gar keine Ahnung hat, dann denkt man, glaube ich, wirklich sehr oft, was machen die da eigentlich?
Ich finde, beim Giro hat man es aber auch ganz gut gesehen, dass halt wirklich, dass ja zum Beispiel Jai Hindley oder Bora genau richtig gemacht haben, beziehungsweise war es halt auch gar nicht anders machbar, zu warten bis zu dem Berg, der so steil ist, dass du dann auch wirklich einen Unterschied machen kannst, weil die anderen eben mit, weiß ich nicht, 6% oder was, immer noch flach genug waren für Windschatten. Also wenn dann ein Carapaz das Hinterrad kriegt, kann er da noch profitieren. Am Fedaya konnte er nicht mehr profitieren.
Aber es ist natürlich auch die Ermüdung, höher, ne? Aber genau, es ist halt auch die Ermüdung, die dazukommt. Und da zum Beispiel in dem Moment war natürlich Lennart Kemna schon wertvoll, weil da, die fahren dann ja irgendwann doch wieder so schnell, dass ein Windschatten minimal schon nochmal was ausmacht. Und das hast du ja auch gesehen. Also von daher, ja klar, so es war halt eine gute Taktik einfach auch, muss man sagen. Also wenn es die Taktik war, dass man es so geplant hat. Obwohl ich immer noch glaube, dass es mit Kemna einfach auch Zufall war. Die wollten auch gerne die Etappe mit ihm gewinnen. Das hat sich dann einfach so ergeben. Aber ja, das können wir dann gleich unseren Gast fragen.
Genau, aber was mir noch eingefallen ist, so zu dem Tag und eigentlich genau zu der Situation, Lennart Kemna, die dümmste Rolle an diesem Tag hatte eigentlich Dome Novak. der ja, nicht das, gewinnt ja. und sich aber auch nicht zu seinem Captain zurückfallen lässt. Im absoluten Nirvana. Natürlich ist ein zweiter Platz irgendwie gut, aber für das Team an dem Tag wirklich einfach nur Schrott.
Das stimmt, ja. Hat jetzt gerade nichts damit zu tun, aber nochmal Chapeau zu deinem Freund Nibali, ne? Dass er Vierter wird. Schöner Abschluss. Damit können wir das Thema auch sein lassen. Wollte ich einfach nochmal sagen, weil das hat mich letzte Woche gar nicht so richtig thematisiert, glaube ich.
Ja, der Hai hat nochmal ein bisschen Bühne bekommen zu Hause. Mal gucken. Ich meine, der macht ja das Jahr noch fertig, ne? Der hört ja jetzt nicht auf. Das war einfach nur sein letzter
Giro. Und ich glaube, der fährt ja nächstes Jahr beim Anbau und auch noch mit.
Ja.
Ey, um wie viel wollen wir wetten, dass Tom Dumoulin nächstes Jahr Gravel-Rennen fährt?
Meinst du?
Hat er bekannt gegeben, dass er aufhört und diese ganze holländische Mafia, wie sie sich ja selbst nennt, da mit Laurens ten Dam und so, ich kam mit Thomas Dekker, ich glaube schon, das ist so eine cool, dass der da auch Spaß dran hätte und Bock, weil die kennen sich ja eh alle. Mhm. Und ich meine, Niki Terpstra, das weiß ich von Laurens, der überlegt auch, auf Gravel umzusteigen, wenn es gut läuft. Hat jetzt das erste Gravel-UCI-Rennen gewonnen in Frankreich, jetzt am Wochenende. Wird wahrscheinlich auch die Gravel-WM fahren und der fährt auch noch Gravel-Rennen in den Staaten dieses Jahr im Sommer, im August. Also, das kann auf jeden Fall in den nächsten Jahren auch sehr interessant werden. Wenn also alle so, vor allem werden wir ja auch alle älter, ne? Irgendwann ist ja so, sind wir alle so 40 und fahren irgendwie auf einem hohen Niveau noch Gravel-Rennen. So ein bisschen Seniorensport wird das dann.
Wird halt so kommen, ne? Es wird wirklich jetzt einfach so die zweite Karriere.
40 ist doch das neue 30.
Also ohne Scheiß, ne?
Die Top-Profis werden ja auch 20 jetzt dafür.
Und das ist das Gute bei Unbound.
Ist auch das neue 30.
Bei Unbound, genau. das ist halt 10 Stunden. Da brauchst du halt, da brauchst du noch ein bisschen Ausdauer.
40 so, und 20 ist das neue 30.
Genau.
Oh Mann. Ja, Radsport revolutioniert die
Mathematik. Gravel hört sich jetzt noch attraktiver an, wenn jetzt so Leute wie Niki Terpstra dann demnächst rumfahren.
Ja, aber ich glaube, also das
mit dem Aero-Lenker.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der eventuell sogar die Dinger werden eh verboten bei den meisten Rennen. Davon gehe ich aus.
Er ist ein bisschen Zickzacklinie gefahren. Irgendein Problem hat er, kein mechanisches Problem. Dein körperlich-physiologisches Problem. Zu wenig Benzin im Tank. Er hat einen Hungerass.
Moin Basti und schöne Grüße an die Besenwagenhörer. Ich bin vor ein paar Tagen Brabant zu Peil gefahren. Und habe mich da wieder selbst übertroffen. Ich habe mich am Anfang in die Spitzengruppe reingesneakt. War auch cool, war sehr motiviert, habe die schön gepusht. Und dann sind wir auf so eine Schlussrunde gekommen, 15 Kilometer, A6 Runden. Und dann habe ich gemerkt, so 40, 50 vor Ziel, okay, das läuft hier nicht mehr so. Ich muss gleich mal attackieren gehen und es auseinanderrucken. Weil wir hatten zu dem Zeitpunkt 30, 40 vor Ziel auch 3 Minuten Vorsprung. Und das war schon sehr gut. Und dann, den Augenblick, wo ich attackieren wollte, hat es mir so den Stecker gezogen, weil ich vergessen hatte zu essen, weil es so übertrieben warm war. Und also in den Hungerast reingefahren des Todes, ja. Ich wurde dann sofort abgehangen, mich hat dann das Feld auch gekriegt innerhalb von 2-3 Minuten und dann war ich weitere 2-3 Minuten später auch raus aus dem Rennen, musste dann aussteigen. Also das war nichts, ja. Aber es sind gerade viele Rennen, noch weitere Chancen, keinen Hungerast zu bekommen. Ja, genau, das war's von mir. Macht's gut.
Alright, wie angekündigt, Besenwagen jetzt auf Malle gelandet, mal wieder. Ne? Ist auch nicht so selten der Fall und ich brauche mir heute auf jeden Fall eigentlich definitiv keine Einleitung für unseren Gast überlegen. Eigentlich, wer Besenwagen kennt, kennt auch Hendrik Werner und ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass wir ihn so kurz nach der aktuellen letzten Woche, vorletzten 3 Wochen hier reinnehmen können und dass er uns ein bisschen Rede und Antwort zum seinem zweiten gewonnenen Giro steht. Ja, erstmal hallo. Hi Hendrik.
Ja, moin und gerne und war noch mehr als 3 Wochen, glaube ich, aber... Ja.
Moin.
Zwei gewonnene Giros, Giri und auch zweites Mal Besenwagen. Folge 14. 4 Jahre
her. Stimmt, war das letzte Mal nach dem Giro? Mm-mm. Nee. Nee.
Aber es war 2018, ja, glaube ich.
Genau, da warst du
ja auch. Ja, aber 2018 hat Tom nicht gewonnen, ja, da war der Zweiter.
Ja.
Egal, du bist auf jeden Fall jetzt schon zweifacher Giro-Sieger.
Ja, ich nicht. Aber ich durfte auf jeden Fall dabei sein.
Lass dir das sagen von
doch,
uns.
Doch. Nee, ja, Karin, wie fängt man jetzt irgendwie an? Das ist eine lange Zeit her und jetzt bist du irgendwie bei Bora. Ich weiß nicht, Basti macht das besser. Warum mache ich eigentlich
ja,
jetzt
gerade okay, die Einleitung? Ich mache ja schon. Also, wie gesagt, so die meisten werden eh wissen, wer du bist. Viele haben die Folge schon gehört. Wer sie nicht gehört hat, hört mal rein, Folge 14. Ich habe es heute mal gemacht. Klingt alles noch ein bisschen anders, Besenwagen. Wirklich? Eigentlich, bei 14 waren wir aber schon so, dass man es hören konnte. Also die ersten zwei, die sind wirklich noch grausam. Bei 14 war es schon gut. Hendrik Werner, ja, Ex-Amateur und KT-Fahrer in Deutschland. 39 Jahre alt jetzt, also mal so zur Grobeinschätzung. Selbst relativ starker Radsportler, aber dann nicht die eigene Profikarriere verfolgt, sondern einen Job als Trainer, Coach, jetzt sportlicher Leiter auch, lange in Diensten von Sunweb, mit enger Verbindung zu Tom Dumoulin, den begleitet bei seinem Giro-Sieg. Tom hat früher das Team gewechselt als Hendrik. Hendrik dann zum Jahr 2020. Ist das richtig? Ja, ne? 2019,
ja,
2020.
Ich strauche gerade, weil ich glaube, das war das gleiche Jahr. Soweit ich mich recht erinnere, war 2019, wo ich halt auch noch auf dem Berg wartete und Tom aus dem Giro mit dem Knie raus war und er vielleicht noch zur Tour sollte, dann aber irgendwann all das auch nichts mehr wurde und er ging dann 2020 zu Jumbo, glaube ich.
Dann war einfach Press Release bei Tom früher als bei dir.
Das auf jeden Fall. Das kann man mir sehr spontan.
Ja. Und
wie bist du schon so lange bei Bora jetzt?
Von Sunweb zu Bora gewesen. Ja, zweieinhalb, drei Jahre
schon. Ja, krass.
Ja, genau. 2020, 2021 und jetzt 22 laufend.
Genau. Okay.
Genau.
Und was mir so zuerst in den Kopf kam, war unmögliche Aufgabe für dich jetzt. Aber mal deine Reise von der letzten Besenwagen-Folge zu jetzt zusammenzufassen. Wie hast du dich verändert vom Hummelmodus zu jetzt?
Oh, das ist eine leichte Frage. Und frag noch, wer ich bin. Oh, wie habe ich mich verändert?
Was ist das Wichtigste, was passiert ist seitdem?
Oh, also das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich finde zumindest ganz lustig, dass, wenn sonst so ein bisschen irgendwie von Leuten kam, so, ah, ich kenne dich ja noch von da und da, weiß ich, von vor 10 Jahren. Und du selbst hast das Gefühl, ja, Moment, das ist ein völlig anderer. Und auf so eine Art schämt man sich fast für die 10 Jahre jüngere Version. Aber wenn man sich die anhört, fand ich die auch gar nicht so schlecht oder so. Und also das war für mich eigentlich eine coole Erkenntnis, dass ich mir das selbst halt auch so anhören konnte. Ich denke mal so in den Gedanken und wo es mich überall hintreibt und sowas, mag das vielleicht ähnlich sein, aber ansonsten war die Reise auf jeden Fall kunterbunt und auch wieder völlig anders. Also ich glaube schon, dass ich super viel Veränderung durchgemacht habe und sag mir auch mal, dass das die einzige Konstante im Leben ist, dass man sich ständig verändert, aber das auf ein Wort festzunageln, das fällt mir super schwer. Und ich würde sagen, also seit dieser Zeit, ich glaube, was da nochmal ganz besonders wichtig war, das war so ein Augenblick, wo ich, glaube ich, in Sunweb halt auch relativ oft auf so einer Ebene von Verstand mich halt irgendwie unterhalten habe und oft das Gefühl hatte, Mensch, da ist irgendwas mehr. Ich weiß nicht, wie du das nennen magst, ein Sackgefühl oder eine Intuition oder sonst was. Und das solltest du nicht verlieren, weil das halt auch eine richtige Kraft hat. Und sich darauf zu besinnen und bei all den Fragen, beziehungsweise wenn du dann immer nur guckst, was ist denn jetzt optimal oder was ist jetzt das Beste und gleichzeitig aber ja dieses Gefühl nicht zu verlieren, was einen nicht nur oft nicht im Stich gelassen hatte, sondern was manchmal sogar irgendwie Wendungen brachte oder Antworten gab, die jetzt so mit dem Kopf erstmal gar nicht zu fassen sind. Und das hatte ich mir damals relativ stark vorgenommen und ich hoffe und ich glaube, dass ich da noch eine ganz gute Verbindung halten konnte. Ich guckte ja nur mal eben, ob ich überhaupt aufnehme, weil das ist, glaube ich, das Allerschrecklichste, wo man nichts hört. Ich hatte das einmal als sportlicher Leiter bei meinem ersten Auftritt im, ich weiß gar nicht, ich glaube, bei der Lou Bulls Ladies Tour war das. Und dann bekam ich sogar noch ein Kamerateam mit rein, die gucken wollten, wie ich das denn so mache und wie meine Kommunikation und so abläuft. Und nach 2 Stunden kam eine Fahrerin ins Auto und sagte, kann ich einmal mit Henrik sprechen? Ja. Ja, sag mal, wir hören dich nicht. Und dieses Gefühl, dass ich da 2 Stunden alles aus mir rausgegeben habe und das war für nix und wieder nix, das war richtig schwer.
Ja, das können Leute ja auf jeden Fall zumindest in kurzen Teilen machen. Ihr habt so eine 22 Minuten YouTube-Doku zum Giro rausgegeben, da bist du auch öfters mal in Bild und Ton. Können sich das mal angucken, ja. wie du im Auto hinterherfährst.
Ja, ich fahre ja noch nicht mal. Ich werde ja sogar noch gefahren.
Ja, du
aber darfst man muss sich halt auch vorstellen, also für mich ist das gar nicht so einfach, vielleicht für euch viel leichter mittlerweile, aber wenn du dich da in so ein Auto reinsetzt und hinter dir nimmt Ralf Denk Platz, da rechts daneben dann der Chefmechaniker, links daneben der sportliche Leiter, der dich fährt und auf dich sind einfach mal 4 Kameras gerichtet und klar, du blendest die auf eine Art aus, aber gleichzeitig sich da erstmal hinzusetzen und sagen, im Grunde genommen wird jetzt einfach nur gefilmt, was für Reaktionen in deinem Gesicht so ablaufen und was du jetzt gerade so von dir gibst und für mich war das eine großartige Übung in Presence Awareness, sage ich mal. Also ich fand es erstmal gar nicht so leicht, aber dann doch irgendwie ganz leicht.
Ja, ich muss mir das auf jeden Fall noch angucken. Ich habe es noch nicht gesehen.
Mach das mal.
Ist da auch Zicke-Zacke-Zicke-Tacke drin?
Ja, ja. Und ich habe gesehen, das macht sogar noch ein anderes Team jetzt. Wo habe ich das gesehen vor kurzem? Ich mir dachte, oh mein Gott.
Ich glaube, das machen ganz schön viele. Aber es war sogar so, wenn ich dann durch die Neutralisation fuhr, dass der mittlerweile Berühmtheit erlangt hat. Also wenn man da durchfuhr und er saß, also Lexi macht das ja meistens, der hat echt ein Organ. Wenn der da rumposaunt, da haben die ganzen Kiddies an der Strecke immer zicke-zack-zick-zacke gerufen. Also war ganz witzig. Das kam echt wirklich verbreitet in Italien, immer wieder auf uns zurück.
Wie ist denn jetzt zum Sacken lassen ist das fast noch ein bisschen zu wenig Zeit. Aber wie ist denn dein Gefühl jetzt so? Wie gut konntest du schon genießen? Wie sehr bist du jetzt schon wieder in neuen Aufgaben vertieft? Ich meine, also so für von außen stehend ist das ja ein riesen Ding fürs Team. Man hat immer gesagt, definitiv. man will eine Grand Tour gewinnen, man will die Tour de France gewinnen, man war noch nie auf dem Podium und jetzt schießt man das Ding ab. Und du warst ja auch beim zweiten Mal Giro als Trainer des Gewinners beteiligt und eben auch direkt im Auto mit dabei, also super nah dran, auch irgendwie super viel selbst dazu beigetragen. Was ist es für ein Gefühl?
Ja, die einen sagen so, die anderen so, aber ich fühle mich auf jeden Fall ganz schön privilegiert, dass ich da jetzt auch so mit dabei sein durfte, weil ich glaube, das alles so vor Ort mitzumachen mit den ganzen Achterbahnen, klar sieht man im Fernsehen halt auch seinen Teil, aber die Etappen, wo es dann vielleicht mal nicht so lief und man muss fairerweise sagen, ganz schön oft lief das halt echt auch ganz schön gut, aber das alles mitzumachen und zu spüren, wie das in der Gruppe so ankommt, wenn von unserer Seite zum Beispiel besondere Ideen kommen. Ich erinnere mich nur an diese Torino-Etappe und da hatten wir morgens die Besprechung und im Grunde genommen hat das schon 2 Tage vorher angefangen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber das war die Etappe, wo irgendwann ich meinen Augen zumindest nicht mehr trauen konnte und saß da im Auto und sah eine Gruppe von 12 Fahrern, wo glaube ich 5 oder 6 von uns mit dabei waren. Und das war auf eine Art, dass man das halt total spüren konnte und auch merkte, dass da was in der Luft liegt. Und ich erinnere mich auch noch, dass ich morgens Felix Großschartner eine Nachricht schrieb, mach heute mal Fernsehen an, dass ich Nils morgens noch sagte, pass auf, guck mal später rein. Und ich hatte vorher halt noch echt viel rumtelefoniert, weil die Idee, die braucht auf jeden Fall eine ganze Menge Mut bei der Umsetzung. Und gleichzeitig war ich mir halt auch bewusst, okay, Mut heißt nicht, dass man jetzt irgendwie keine Angst hätte oder so, sondern es heißt halt Angst haben und dennoch zu gehen. Aber gleichzeitig brauchst du so viel Überwindung und auch Überzeugung quasi, wenn es dann eben zählt, diese Möglichkeit auch wirklich zu packen, dass das irgendwie 2 Tage vorher schon anfing und die ersten Gespräche waren auch, wenn ich so zurückgucke, nicht unbedingt vielversprechend oder zumindest stieß das halt auf so ein kleines bisschen Widerstand. Aber gleichzeitig merkte man irgendwann, wow, die waren dann immer mehr an Bord. Und dann kam dieser Tag und es gab morgens diese Besprechung und für mich persönlich war nochmal ganz wichtig, auch so eine Unterscheidung zu machen von, ich lernte halt immer, wenn man sagt, wir versuchen zu attackieren. Und versuchen, das Wort versuchen, impliziert eigentlich immer schon so ein Scheitern. Weißt du, ich versuche dich hochzuheben, ah, klappt nicht, siehst du, bist zu schwer. Mhm. So, ich versuche zu attackieren, ja, ich habe es zumindest probiert. Das ist ein Unterschied zu, ich attackiere, um die Gesamtwertung jetzt durchzuschütteln. Und diese Unterscheidung, sich bewusst zu machen, so, wenn ich es einfach nur versuchen möchte, kann ich es besser sein lassen. Aber wenn, dann mache ich das halt mit der klaren Absicht. Und wir können halt auch nicht planen, wann das und wo das passiert. Wir können aber mit der Absicht reingehen und wenn diese Möglichkeit sich zeigt, dann heißt es zupacken. Aber sowas von. Und irgendwie spürte man so, dass alle so überzeugt waren, dass wir dann dachten, uiuiui, ich würde auch gerade gerne die ganze Etappe im Fernsehen sehen, aber das war Wahnsinn. Auch für jeden von uns, glaube ich, dass also ich hatte Momente, wo mir dann halt die Flaschen nur so zack, zack, zack aus der Hand und ich bei jedem lief das irgendwie auf eine Art. Ich stand aber auch irgendwie mit 140 Puls in dieser Verpflegung, weil ich war so aufgedreht über diese Energie, die da im Team herrschte. Das war eine richtig geile Etappe.
Ich habe zwei Fragen und zwar einmal, auf welcher Basis habt ihr diese Entscheidung getroffen oder diese Taktik getroffen? Also was ist da reingeflossen und was hat sich vom letzten Jahr zu diesem Jahr geändert, dass die Mentalität auf einmal auch da ist? Weil ich würde jetzt einfach mal sagen, ich glaube, das hätte man letztes Jahr nicht machen können so. Also gefühlt kann es ja auch sein, dass man jetzt einfach Fahrer hat, wo man weiß, die sind in der Lage, so eine Rundfahrt auch zu gewinnen und vorher, ja okay, jetzt ohne irgendjemanden Buchmann jetzt kleinreden zu wollen, aber jemand, der schon mal Zweiter beim Giro war, kurz vorm Sieg, der hat man sicherlich auch nochmal ein anderes Vertrauen innerhalb des Teams, so eine andere Dynamik eventuell und Vlasov, der ist ja auch, der kommt ja auch rein mit einem gewissen Pedigree. Genau die beiden Sachen würde ich gerne wissen, ne?
Okay, also zunächst Ersteres, also der Gaspar, muss man sagen, das ging schon irgendwie im Januar los. Ich erinnere mich noch, dass ich hier auf dem Sofa saß und er rief mich zum wiederholten Male an und ey, es hat sich wieder was geändert, beim Aetna fahren sie jetzt von der Seite und ich dachte, wow, da wird sich noch so viel ändern, ich bin noch gar nicht into it, aber der war halt völlig drauf und war super vorbereitet. Ich hätte also wirklich im Februar sagen können, pass auf, aber die Etappe nach Genua, denkst du nicht auch, da bergrunter ist das, wäre das vielleicht besser, weiß ich, die Taktik da und da hinzulegen und der war einfach schon voll drin und da gehört halt auch dazu, dass halt die meisten Etappen schon vorher abgefahren ist, so zum Beispiel auch die Torino.
Ich glaube, wir müssen kurz erwähnen, du meinst Gasparotto, der neue
sportliche Leiter. Ja, Enrico, genau. Enrico Gasparotto, genau. Auch neuer sportlicher Leiter und er hatte dann damals die Idee, ein flaches Rennen wie Mailand-Turin einfach noch bei Wilco mit ins Programm aufnehmen, weil uns das die Möglichkeit geben würde. Wir können uns dann halt noch die Etappe in Turin angucken, weil die sieht echt tricky aus auf Veloviewer. Aber meistens möchtest du halt dann das nochmal in echt erlebt haben. Und dann hat Wilco die nochmal abgefahren und da war schon irgendwie klar im März, hui, also hier sollten wir wirklich vorbereitet sein, auch mit dem Plan dahin kommen, weil also wenn ich ehrlich bin, klar, es ist ein Riesenspektakel, aber bei Regen, da wären nicht viele ins Ziel gekommen und auch so war das ja schon, es war schon fast grenzwertig, würde ich sagen, für so eine Mehrwochenrundfahrt, aber ja, gleichzeitig hat es auch ein Riesenspektakel geliefert. Ja. Das war, ja, es war einfach eine krasse Strecke und es war völlig klar, dass auf dieser Strecke möchtest du nicht in eine Situation kommen, wo du reaktiv unterwegs bist. Und dann dachten wir uns einfach, dann holen wir das Car nach vorne und machen daraus kreativ und versuchen halt quasi da auf dem Vorfuß zu sein und anzurichten. Und das war absolut die Absicht. Und es ist ja auch super aufgegangen. Der Ben war an diesem Tag halt sehr aufmerksam und ist direkt in die erste Gruppe gegangen. Und da fing das ja eigentlich schon an. Und als dann halt irgendwann die Frage zu unseren Jungs kam, was meint ihr, jetzt haben wir halt Ben vorne und so, sollen wir jetzt auf diese Gruppe fahren? Oder die meinten, nein, wir ziehen voll durch. Und dann fing ja diese Taktik so an. Also das braucht eine Menge Überzeugung und sehr, sehr viel Mut. Ich glaube, dass im Winter, weißt du, das klingt jetzt immer so ein bisschen kitschig mit diesen Werten, die Bora dann halt auch vertritt, weißt du, mit Authentizität und we are brave und bla bla bla. Aber im Grunde genommen finde ich, wenn man sich diese Wörter überlegt und was da drin steckt und was diese Wörter mitbringen, also jetzt zum Beispiel beim Mut, ja, beim Mut, das war auch eine Sache, die ich mit Wilco zum Beispiel besprochen hatte. Mut, wie ich vorhin sagte, ist nicht die Abstinenz von Angst, sondern das ist das zu spüren, also die Aufregung und Angst zu spüren, aber dennoch zu gehen. Und ich lernte immer, dass eigentlich das Leben genau das ist, wo du noch nie warst. Alles andere nennt man halt eben Wiederholung. Und ja, sowas out of the box zu machen, wird definitiv ein Erlebnis für alle, wo man sich absolut lebendig fühlt, weil das wird definitiv Überwindung kosten. Und meistens ist es doch auch so, wenn du irgendwie einmal angefangen hast, dann ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Und ja, man kann aus dieser Angst halt auch wirklich vertrauen werden. Und wir sind uns bewusst gewesen, okay, wir wollen uns auf jeden Fall auch in diesen mutigen Situationen probieren. Wir wollen uns diesen aussetzen. Und entsprechend war das halt auch eine Art logische Folge. Aber gleichzeitig, wenn es halt wirklich zu diesem Tag kommt, musst du dich immer wieder neu überwinden. Und von daher, das braucht halt schon eine Menge Vorarbeit und Vorgedanken. Und ich glaube, deine zweite Frage war, inwiefern sich das halt auch jetzt geändert hat. Habe ich ja ein Stück weit beantwortet. Ich glaube, vor allem halt auch, sich das nochmal bewusst zu machen, was da halt auch eben drinsteckt. Also für mich persönlich weiß ich, dass die Momente, wo ich über mich hin selbst steigen konnte und ja nicht meine Angst gewichen, sondern einfach durchgegangen bin, waren nicht nur Momente, wo ich mich halt richtig lebendig fühlte, sondern auch Momente, in denen Wachstum für mich wartete. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Vertrauen in der Gruppe gemacht hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige Leute, selbst wenn sie Bora halt vorher nicht cool fanden, vielleicht sogar davon begeistert waren vom Fernseher. Und ja, und klar, dass sie jetzt ein super positives Outcome gehabt. Aber ich glaube, selbst wenn es das nicht gehabt hätte, würde dieses Gefühl von Lebendigkeit und wow, was haben wir hier eigentlich gemacht, das würde auch zurückbleiben. Ja. Und allein dafür, finde ich, war das schon Hammer.
Okay, gut, Entschuldigung, Jungs, aber jetzt kommen direkt zwei Anschlussfragen. Und zwar die eine zu dem ersten. Denkst du, dass der Tag, den du gerade beschrieben hast in Torino, dass der wichtig war, um da den Giro gewinnen zu können? Also mental? Also wenn der so nicht gelaufen wäre, dass dann der Giro hätte anders ausgehen können? Weil, also man hat ja schon irgendwie, also man hat schon gemerkt, dass danach war es irgendwie anders. Ich meine, die Leute, die sind da mega stark gefahren. Ich würde nicht sagen, dass sie über dich hinausgewachsen sind, aber alles hat halt ineinander gepasst. Also das Talent, was irgendwie da ist, hat man jetzt gesehen, dass es funktioniert. Und ich meine, der Tag, wo dann Lennart vorne aus der Führungsgruppe rausfällt und dann nochmal von vorne fährt für Jay und dann in dem Moment Carapaz einfach nicht mehr folgen kann und dann eigentlich der Giro gewonnen ist, das ist ja so, ist ja so Folge aus Dingen, die vorher passiert sind, eben ein bisschen. Ne? Deswegen habe ich mich da echt gefragt, ob das vielleicht so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt war, dass man diesen Tag gebraucht hat in Torino, wo man gesehen hat, es funktioniert, wir können das, um dann den Rest des Giros auch so fahren zu können.
Ja, also zunächst mal mag ich noch eben einwerfen, er heißt Jai. Also Jai, okay. So wie Hai mit J, nicht wie Gay, okay. Mit J. Also es ist einfach Jai. Ja? Und ich glaube halt schon, weißt du, du kannst natürlich rückblicken, kannst das jetzt alles verstehen und nur vorwärts leben, aber ich glaube an diesem Tag war, also ich kann nur für mich sprechen, also ich hatte echt fast Schwierigkeiten, abends in Schlaf zu kommen, weil ich echt dachte so, wow, was war das heute? Aber in der Gruppe hatte das wirklich sowas bewirkt wie, oh, wir können hier als Gruppe richtig, richtig was bewegen. Und da sind ja Konstellationen auf einmal entstanden, die, ich glaube, wenn man, also in dem Moment bist du ja eigentlich nur völlig mit dieser Sache da beschäftigt. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man das mit etwas Abstand nochmal anguckt, denkt man auch so, wow, das war echt, echt verrückt. Und es hat auf jeden Fall eine Menge Schwung in die Gruppe gebracht. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand durch übermütig geworden ist oder so, aber ich glaube, rückblickend hat das schon richtig was gemacht mit den Jungs. Also natürlich waren die auch alle ziemlich angezählt, aber ich glaube fast an diesem Tag war niemand, der abends ins Bett geht und dachte, was freue ich mich schon auf morgen. Weil das war wirklich ein super, super harter Tag. Also ich glaube, rückblickend hat das eine Menge Schwung gebracht und offensichtlich war das ein wichtiger Baustein halt auch für den Sieg. Aber es war auch gleichzeitig, weißt du, wir sind morgens, und das war eigentlich auch ganz oft witzig, wir sind morgens mit der Strategie gegangen, wir wollen das Gesamtklassement rütteln und hatten bestimmte Fahrer irgendwie so im Hinterkopf, die wahrscheinlich auch Schwierigkeiten bekommen mit dieser Situation. Und es ging komischerweise genauso auf. Und da war nicht irgendwie vermessen, boah, heute kippen wir das alles und fahren in Rosa oder so. Aber es war eine Idee dahinter, die witzigerweise 1:1 sich irgendwie umsetzte. Und ja, und gleichzeitig hatte jeder, denke ich, halt auch mehr als Respekt am Morgen, als man mit dieser Idee dann in diese Etappe ging.
War das so dieser finale Schlag von Jai am Fedaya? War das die ganze Woche schon so im Team oder auch besprochen? Oder hat er das selber schon so kommuniziert, dass er wartet bis dahin? Weil ich hatte so ein bisschen, also den Eindruck in der Woche, dass er schon der Stärkere ist, aber das Terrain das jetzt noch nicht so richtig hergab vielleicht oder die Situation noch nicht so richtig dafür gemacht war. Und dann haben sich natürlich die Giro-Organisatoren auch ein Grande Finale da überlegt und an diesen letzten 5 Kilometern war ja dann quasi irgendwie klar, wenn jetzt hier irgendeiner auch nur einen Hauch stärker ist, dann wird es da den Unterschied machen.
Ja, absolut. Also Hammerstrecke und es war offensichtlich, dass wenn die letzten 6 Kilometer mit 12% das auch noch in der Höhe und das auch noch, nachdem man so viele 1000 Klettermeter halt vorher schon gemacht hatte, dass da jede kleine Schwäche halt einfach mal aufgeblättert wird, das war offensichtlich und er hatte witzigerweise in den Gesprächen auch diesen Samstag immer schon im Kopf. Gleichzeitig glaube ich, musste halt ständig flexibel sein und die Chancen nehmen, wie sie kommen. Und wenn du halt die ganze Zeit auf diesen Tag wartest, verpasst du vielleicht 1000 Chancen, die sich halt vorher zeigen. Und diese Flexibilität, die wollten wir ihm halt auch auf jeden Fall nicht nehmen und halt auch weiter bewusst machen, dass wenn die sich irgendwo zeigen, diese Chancen, dann heißt es zugreifen. Und mit der Einstellung war er auf jeden Fall dort. Aber es stimmt schon, da war ja zum Beispiel diese, was war das, die Mittwochsetappe, bist du da nicht auch schon gewesen?
Genau, da war ich auch schon.
Genau, da war zum Beispiel, das ist, ja, da, genau, da hattest du mir noch geschrieben, das waren 8 Kilometer ja noch bergab und weißt du, wenn du da halt diese Attacke bringst und dann fährst du danach noch, musst du noch 8 Kilometer das Loch erstmal halten und dann ging es ja noch so fies ansteigend wieder hoch. Das heißt, wenn du da einfach schon angezählt bist, dann kannst du auch die letzten Meter wieder gut verlieren. Da hat er quasi halt auch selbst immer nachgedacht, alles klar, ich fühle mich auf jeden Fall gut, aber ich muss auch wirklich mit meinen Efforts, sage ich mal, jetzt managen und wann ich halt wirklich dann den entscheidenden Versuch starte.
Man hat halt schon gesehen, so immer wenn es um Sekunden ging noch, wenn nicht genug Ausreißer vorneweg waren, hatte er noch genug Kraft, Carapaz abzusprinten auf jeden Fall. Also,
ja.
Aber der hat es super schlau gemacht, halt immer nur, wenn es drauf ankam und sonst sich einfach nur in den Windschatten gehängt und mit ihm ins Ziel gefahren.
Ganz genau. Ich glaube auch, dass, also wir haben schon im Winter halt auch, ich denke, für seine Verhältnisse öfter gesprintet. Ich muss aber auch sagen, dass ich schon ein Stück weit überrascht war und wahrscheinlich auch sagen muss, dass diese Sprints eher noch ein Abgleich war, wer noch wie viel im Tank hatte. Aber ich fand halt auch schon vorher am Berg, wie er sich bewegte, wenn Lücken entstanden, wie er die schließen konnte, wie er Entscheidungen dann treffen konnte und nicht irgendwie aus einer Panik heraus, sondern teilweise halt wirklich sich diese Situation noch angucken konnte und dann Entscheidungen traf. Das sprach schon dafür, dass er halt auch wirklich da echt noch einiges über hatte. Ja.
Dass es dann so viel noch war, war wirklich überraschend auch und sehr erfreulich. Aber ja, in der letzten Woche hat man es, fand ich, schon so ein bisschen gesehen. Ja, nice. Hast du ihn eigentlich bei Sunweb auch schon gekannt? Hat sich das überschnitten?
Ja.
Hast du auch schon sein Trainer oder? Nee, dann.
Nee, ich war damals ständig auf irgendwelchen Höhentrainingslagern. Da sind wir uns dann halt auch begegnet. Und hatten entsprechend halt auch schon super viel Austausch. Also ich wusste halt ganz genau, was Jai für ein Typ ist. Und es war auch damals, als dann der Ralf auf mich zukam und was ich denke und so weiter. Ich denke, dass ich da schon eine gute Einschätzung geben konnte. Aber ich muss halt auch ehrlich eingestehen, dass ich jetzt im Giro nochmal neue Facetten von ihm kennenlernen durfte, die ich in Sunweb-Zeiten so noch nicht kannte. Und das war cool.
Welche Rolle spielt im ganzen Rolf Alltag? Also es hat sich ja viel verändert, so gerade so die Chef sportlichen Leitung und im Trainerstab hat sich jetzt ja nicht, glaube ich, so viel getan. Ich weiß nicht, auf Gasparotto ist er sportlicher Leiter oder auch Trainer, oder?
Auch sportlicher Leiter. Nee, im Trainerteam hat es gar keine Änderungen gegeben.
Hat es gar keine Änderungen gegeben, sondern nur der sportlichen Leitung. Also wie weit hat das Auswirkungen gehabt? Also es muss ja, also ich meine, ihr fahrt ja anders Rad und bleibt auch andere Leute im Team, aber es ist irgendwie ein anderes Feeling da, um ehrlich zu sein. Also ja.
Ja, oh, das ist eine gute Frage. Also was mir auf jeden Fall schon mal aufgefallen ist, und das hätte ich, wenn ich ganz ehrlich bin, im Leben nicht einschätzen können, dass das halt auch so aufgehen kann, ist, aber wenn wir beiden zum Beispiel jetzt eine Rennplanung besprechen und für üblich, ich meine, so weit weicht das halt eigentlich nicht ab, aber trifft man eigentlich relativ gut, was vielleicht halt auch deine eigenen Ziele sind und ja, im Grunde genommen machst du halt irgendwie so ein großes Raster und schaust dann halt, wie du mit deinen Ressourcen am besten umgehst und wen du wo einsetzt. Und hier war der Ansatz ja ein Stück weit umgedreht, als dass wir erstmal hören wollten und klopfen wollten, sag mal, Paul, was möchtest du eigentlich? Und komischerweise, als wir uns dann irgendwie wieder zusammentrafen und all die Ideen erstmal von den Fahrern zusammenbrachten, da musste ich fast ein bisschen lachen, weil wir konnten fast zu jedem Fahrer gehen und sagen, Entschuldigung, aber das passt. Können wir so machen. Und das war erstmal super lustig, wobei gleichzeitig, ich glaube, das habt ihr auch mitgekriegt, wir hatten in Hochzeiten von 30 Leuten mehr als die Hälfte mit einem Fragezeichen versehen. Also es war so viel Krankenstand, dass eigentlich all das, was man sich dann geplant hatte, sowieso erstmal wieder in die Mülltonne kloppen konnte. Und genau, und dann war das halt natürlich ein immer wieder ständiges neues Ausrichten. Und ich glaube schon, dass Rolf dort ja eine riesengroße Rolle spielt. Also in dem Buy-in, die Fahrer quasi mit immer auf diese Ideen mitzunehmen, aber gleichzeitig halt das ständig halt auch anzuhören. Und wie gesagt, ich mag gar nicht jetzt zurückgucken und sagen, das ist jetzt irgendwie so viel besser oder so, weil ich sag mal, das alte System hat halt auch ganz viele Pros und wir müssen halt auch ehrlich sein, dass wir in diesem ganzen Durcheinander, was halt auch diese ganze Covid-Situation mit sich brachte, wir uns echt erstmal einfinden mussten mit der Kommunikation. Wer hat das jetzt gesagt? Wer sagt das jetzt? Wie bringen wir das rüber und so weiter? Und da war erstmal ein bisschen Findungsphase, aber mittlerweile muss ich echt sagen, läuft das echt ganz schön smooth. Und,
ist ja auch Psychologie, so, ne? Die Fahrer zuerst zu fragen, was sie eigentlich wollen. Und dann natürlich, man muss auch das Vertrauen haben in die Fahrer, dass sie es gut einschätzen können. Wenn du halt glaubst, dass die Fahrer eigentlich gar keinen Plan haben von dem, was gut für sie ist, dann würdest du sie eventuell auch nicht fragen. Aber keine Ahnung, also ich meine, ich kenne es jetzt so nicht, dass eine Sprecherleitung zu mir kommt. Wenn, dann kommen sie zu dir, nachdem sie für sich selber schon einen Plan gemacht haben und sagen dann eher, ja, nein, aber nicht. Weißt du, dass du zuerst einen Sportler anhörst und dann in die Beratung gehst mit deinen Kollegen. Ich glaube, dann nimmst du vielleicht die Sportler noch mehr mit, dass sie bereit sind, noch auch anders zu trainieren, härter zu trainieren, weil sie merken, okay, gut, ich werde angehört und meine Sicht auf die Dinge wird irgendwie auch wahrgenommen und respektiert. Keine Ahnung, also so würde ich es jetzt als Fahrer fühlen zumindest.
Ja, also wie gesagt, für mich war erstmal immer spannend zu hören, was der Fahrer denn selbst eigentlich wirklich möchte und ich finde das auch eigentlich eine relativ wichtige Frage, die man sich auch durchaus mal stellen sollte. Anstatt, dass man sich wahrscheinlich dann immer nur auf irgendwelchen Pfaden sich bewegt. Aber gleichzeitig, wie ich schon sagte, war ich halt auch ein Stück weit ja überrascht und fand das auch ein Stück weit lustig, dass das eigentlich so gut zusammenpasste und die Fahrer halt auch ja sich so gut einschätzen konnten. Gut, wer beurteilt jetzt, dass sie sich gut einschätzen können, aber das, also ich war von vielen Programmen der Fahrer halt nicht überrascht. Bei einigen, da gab es vielleicht dann kleine Überraschungen, was ich halt auch ganz angenehm fand, das einfach mal wirklich zu hören. Aber ich war überrascht, dass es halt einfach ja wie vorgefertigt so zusammenpasste. Ja, und nochmal, ich bin mir völlig bewusst, mit der ganzen Covid-Situation war sowieso das Allermeiste für die Mülltonne, aber das war eigentlich schon ein ganz angenehmer Start, muss ich sagen.
Ja. Ich finde es auch interessant, dass jetzt bei Sam zum Beispiel, also ich meine, ich sehe immer nur die Kommunikation, was medial irgendwie so passiert in Interviews, dass er wirklich da auf diesem Pfad Richtung Tour irgendwie komplett festgehalten wird, ne? Dass man da nicht so irgendwie zumindest öffentlich Panik schiebt, dass vielleicht Dinge nicht so richtig laufen. Da bin ich jetzt auch richtig gespannt, wie was ihr dann da bei der Tour zum Beispiel macht mit Vlasov und ihm, wie das dann alles funktioniert, weil das ja jetzt auf einmal auch nochmal eine andere Situation ist, wo der auch jemanden hast. Ich persönlich glaube, dass Vlasov auf Podium fahren kann. Ich glaube, einige im Podcast sind hier skeptisch. Aber es ist dann nochmal anders, wenn du so jemanden hast, plus er noch irgendwie ein Top-Sprinter, als wenn du irgendwie nur für keine Ahnung, du fährst hin, wenn wir Glück haben, fällt einer Top 10, weißt du, Sprint ist so mehr der Fokus. Und jetzt, ich denke mal, ihr geht ja wahrscheinlich beides an, wird dann auch nochmal eine neue Herausforderung sein fürs Team.
Ja, definitiv, wobei, das ist gar nicht so neu, das war in Zeiten mit Peter, war das eigentlich immer ganz, also mit Peter musst du eigentlich sagen, von 21 Etappen, wenn du dann noch einen GC-Fahrer mit dabei hast, zählt eigentlich jede Etappe. Mhm. Und klar, das ist auch eine, also du kannst nie entspannen während dieser Etappen, aber es gibt natürlich dann Etappen, die, ich sag mal, im Ergebnis erstmal relativ langweilig erscheinen und du gehst halt raus und hast kein einziges Ergebnis, aber alle sind gesund und munter quasi angekommen und musst das quasi als GC-Team als einen guten Tag bewerten. Und das wird sich natürlich ein Stück weit dann ändern mit, ja, mit einem Sprinter wie Sam jetzt mit dabei, zu Recht.
Wie viel hat sich in der Ägide Hendrik Werner bei Bora schon geändert mit deinem Zutun? Wie viel möchtest du gerne noch ändern? Vielleicht mit Beispielen.
Boah, das ist schon wieder so eine einfache Frage wie am Anfang, oder?
Ja, klar.
Boah, das ist eine gute Frage. Also, ich sag mal, mein Schritt damals von Sunweb zu gehen, war halt auch eine Art, dass, also ich fand es auf eine Art halt auch spannend, erstmal wieder bei Null sozusagen anzufangen. Keiner kannte mich, vielleicht so ein bisschen, aber so, und dann musstest du dich erstmal wieder ganz neu positionieren und dich selbst da so ein bisschen finden und genau, und ich fand schon spannend, was ich da jetzt so für einen Prozess durchmachen konnte. Wir haben in dieser Trainergruppe, die mittlerweile auch schon ausgeweitet ist, dass halt auch dann die ganzen DS und sowas bei unserem Trainer-Call mit dabei sind, aber da haben wir auch echt ein Klima, bei dem es sich sicher genug anfühlt, sag ich mal, als dass du halt auch deine eigenen Zweifel, beziehungsweise wie würdet ihr das machen und so ansprechen kannst und dich halt eben entsprechend dafür auch sicher fühlst und nicht einfach nur mal auf Obercool tun musst. Und gleichzeitig dieser Austausch aber eben auch schon stattfindet. Und das ist eine Sache, wo ich Woche für Woche auf jeden Fall auch Bock habe, irgendwie meinen Teil mit reinzugeben. Und ja, keine Ahnung. Also ich glaube, am Anfang kam ich da irgendwie mit 1 Million Ideen. Manchmal flacht das ein bisschen wieder ab, aber dann kommen halt wieder tausend andere dazu. Also ich bin mir völlig bewusst, dass es halt niemals enden kann und diese Aufgaben sich halt von alleine irgendwie auf den Teller spülen. Aber mir macht es auf jeden Fall jetzt viel Freude und ich weiß nicht, wie viel dann jetzt irgendwie von mir oder wie viel aus der Synergie mit all den anderen oder sonst was kommt. Mhm. Das ist ja letztendlich halt auch ganz egal. Entscheidend ist wahrscheinlich viel eher, was daraus entsteht, beziehungsweise was ich halt auch eben auf diesem Weg dazulernen kann und was aus mir da auch wird, ja.
Ja, das hatte Dan Lorang auch in dem Podcast, den wir mit ihm gemacht haben, schon angesprochen, dass da so eine gute Zusammenarbeit eben so im Trainerteam ist, ne?
Und ja, sich da eben den Austausch, ne?
So, dass es gut ergänzt wird und nicht so, dass da irgendwelche Egos durchgepusht werden und jeder weiß was besser, sondern dass man da eben gut zusammenarbeitet. Wie viele Sportler trainierst du jetzt im Team?
9.
Okay.
Was für mich eine sehr geile Zahl ist, aber das, ja, ich hatte angefangen, glaube ich, erst, weil ich vom Patschi damals halt die Fahrer übernommen hatte, dann waren es halt erst 5, so, und dann gab es irgendwelche Konstellationen, wo sich das halt auch irgendwie besonders angeboten hatte und so, und ja, über die Zeit sind das jetzt halt 9 geworden. Ich würde aber auch sagen, viel mehr braucht das nicht.
9 also
damit
ist viel,
man schon,
ne?
Ist man schon gut ausgelastet, ja.
Definitiv. Aber wie viele Coaches habt ihr? 4, ne?
Ich würde sagen, ich glaube, Silvester hat mittlerweile auch fast so viele. Alle so zwischen, ja, ich denke mal 5 oder 6 ist das und 9. Aber es hängt halt auch noch dann davon ab, was du halt sonst noch für andere Aufgaben hast. Weil wisst ihr, dass da natürlich auch noch so viele andere Bereiche halt irgendwo auch mit abdeckt, dass ihr jetzt nicht unendlich viele Sportler auch machen kann, wobei ich sowieso immer schon beeindruckt bin, was der alles unter einen Hut bringt. Ja,
ja, aber wen hast du? Kannst du mal kurz das auch sagen, was du im Kopf hast?
Da habe ich jedes Mal das Problem, dass ich einen vergesse und ja, kann einer von euch mitzählen? Ich kann es probieren. Aber,
ich mache mit dem.
Genau, ich habe Martin Lars aus Estland, Jordi Mius aus Belgien, Edith Schreling aus Holland und dann habe ich aus Holland auch Wilko Keldermann. Aus Österreich den Felix Großschartner. Frederik Wandel aus Dänemark. Jetzt geht das schon los. Nils Bohlet aus Deutschland.
Nur noch zwei.
Nur noch zwei.
Jai Hindley.
Ach, guck, Jai Hindley. Ja, guck. Ja, und noch ein. Oh, das darf nicht wahr sein. Ja. Und noch ein.
Bleiben gar nicht mehr so viele.
Flassoff?
Nee. Oh, mir tut das immer so leid, weil ich dann letztendlich, ja, mich hast du vergessen. Und das ist gar nicht böse Glück gemeint. Aber ich habe das, ich kann sagen, ich, das Glück ist hat, jedes...
ist nicht ein Deutscher.
Dann versteht nicht, das nicht. Nee, ich kann halt auch sagen, ich vergesse jedes Mal genau einen, aber es ist jedes Mal auch ein anderer. Also es ist nicht, dass irgendjemand irgendwie immer wieder runterfällt oder sowas.
Ja, ich glaube, hätte Basti jetzt nicht Jai gesagt, gut möglich, dass du Dinge jetzt gerade vergessen hättest.
Ja, stell dir das mal vor. Ja.
Nee, aber das ist ja, aber ich finde neun ist echt viel auf dem Niveau. Das ist schon, und das sind ja auch alles unterschiedliche Fahrertypen zum Teil, ne? Also es ist halt nicht so, dass du da Copy and Paste machen kannst, sondern das ist ja dann wirklich unterschiedliche Laufbahn, irgendwie auch, wo sie stehen im Trainingszustand oder und erfahrungsmäßig und sowas. Also die ganze zwischenmenschliche Kommunikation ist dann auch nochmal eine andere. Kannst du ja nicht
so die Roboter abspulen. Jetzt habe ich, also ich habe jetzt nebenher geguckt, weil mir das halt immer so, also Shane habe ich vergessen.
Ah.
Und gerade Shane.
Geil, du hast Shane Arschbold, geil.
Was eine coole Socke, oder?
Ja, der ist geil, der Typ auf jeden Fall. Ja.
Den habe ich zum Beispiel noch nie vergessen. Heute ist das erste Mal.
Ja, aber kannst du mal schöne Grüße bestellen. Und, aber ich glaube, ihr beide passt auf jeden Fall auch gut zusammen. So die unterschiedlicher könnt ihr eigentlich nicht sein, glaube ich, als Menschen.
Okay.
Shane ist ein geiler Typ.
Ja, super lustig. Ja, aber wie gesagt, die Sportler sind alle total unterschiedlich. Unterschiedlich in dem, was sie brauchen, unterschiedlich, wie sie angesprochen werden wollen, unterschiedlich, worauf sie reagieren, unterschiedlich in der Sprache, also sowas von unterschiedlich. Mhm. Und das macht es auch eigentlich auch gerade eben so reizvoll. Ne? Da vielleicht noch als Anekdote, ich hatte, als dieses Corona anfing, das fand ich zumindest mal ganz spannend, weißt du, wenn du halt ansonsten immer diese, also es geht nicht so, dass ich halt immer nur vorgebe, was du zu tun hast, sondern für mich ist ein ganz wichtiger Baustein Selbstverantwortlichkeit und ich möchte halt am liebsten dir dabei helfen, dass du die Werkzeuge für was du jetzt eben gerade eben brauchst, halt eben selbst in dir trägst und halt auch eben weißt, welches Werkzeug du jetzt verwendest. So, aber als dieses Corona kam, da war ja so ein kleines bisschen die Situation, dass diese mittel- und auch langfristigen Ziele nach und nach wegbrachen und man dachte ja, in 2 Wochen ist es vorbei, oh scheiße, vielleicht in 2 Monaten. Und irgendwann warst du halt immer noch in diesem Trainingsrhythmus so sehr drin, dass du dich fragtest, sag mal, was renne ich hier eigentlich immer noch so und fahre ich hier all die Intervalle, wenn vielleicht mein nächstes Rennen im Oktober ist oder so. Und ich fand dort ganz spannend, wenn du den Fahrern quasi diesen Freiraum so gegeben hattest, dann war das völlig unterschiedlich, wonach die sich eigentlich sehnten. Der eine, der brauchte unbedingt die Struktur und den Rhythmus und weiter in diesem Prozess zu arbeiten. Der Nächste wollte sich unbedingt, weiß ich, auf super langen Touren vielleicht probieren. Der Nächste, Daniel Ost zum Beispiel, habe ich gar nicht erwartet, aber der hat sich im Garten rund um seinen Kirschbaum so ein Parcours aufgebaut und fuhr dann immer schneller um die Bäume und hat sich quasi intervallartig halt quasi herausgefordert. Der Nächste wollte, also jeder hat das irgendwie ganz anders bestücken wollen, beziehungsweise was ganz anderes in dieser Zeit halt auch gesucht. Und es war gleichzeitig auch spannend, um zu gucken, wenn diese virtuelle Banane vor dir einfach mal so ein bisschen wegfällt und du eigentlich immer nur dieses ganze Training machst, aber einfach mal wieder zu spüren, was macht dir da eigentlich Freude und woher kommt der Antrieb und ja, was suchst du da am meisten im Training eigentlich aus dir heraus? Und das fand ich auch relativ cool, weil auch das ist komplett unterschiedlich gewesen bei den neuen Leuten.
Wie ist das bei dir?
Bei mir?
Ja, ich wollte jetzt gerade mal nach Rennpause fragen. So, hat der sportliche Leiter und Trainer auch mal Ruhe übers Jahr? Hast du jetzt mal einen Block, wo du ein bisschen Ruhe hast? Wenn du diese Übung machst, die du den Fahrern da gerade beschrieben hast, was kommt bei dir raus?
Ah, okay. Ich glaube, in der Zeit bin ich ultra viel gefahren. Sowieso, das ist ein Riesenprivileg, wenn ich dann halt, also jetzt war ich, glaube ich, so lange wie noch nie nicht auf dem Rad. Also ich hatte seit kurz vor Paris-Nizza war ich halt unterwegs und das war auch eine neue Erfahrung für mich, weil ich normalerweise gewohnt war, immer wieder drauf zu gehen und ich glaube, ich habe beim letzten Mal das auch erzählt, dass für mich beim Radfahren so einige Ebenen sind, die da für mich ganz entscheidend sind. Also ich habe das Gefühl, dass mir das Rad halt auch auf eine Art hilft, die Tausenden von Fragen, die ich mir stelle, oder wenn ich dir jetzt zum Beispiel irgendwie im Trainingsprozess behilflich bin, dass ich das quasi mit aufs Rad nehme, ohne groß drüber nachzudenken, aber irgendwann kommen die Antworten auf mich zu. Also dass das hilft beim sich Gedanken machen, aber vor allem halt auch, dass sich in der Ruhe quasi die Antworten auch auf eine Art finden. Also du brauchst gar nicht so arg auf die Suche gehen. Ich finde gleichzeitig, dass ich, also ich bin da halt auch viel am Träumen und stelle mir Dinge vor und so und genieße das halt richtig. Ich mag mich aber auch ab und an auf jeden Fall gerne mal herausfordern. Das jetzt, sag ich mal, nach 14 Wochen kein Fahrradfahren, ist das jetzt gerade nicht meine Triebfeder. Da bin ich erstmal glücklich, dass ich jetzt einfach langsam wieder in Schwung komme und mag halt gucken, wie sich sowas anfühlt, nach 14 Wochen nicht fahren. Aber das ist je nach Kontext völlig unterschiedlich. Ich habe aber das Gefühl, dass mir das extrem viel gibt. Und ich kann mir auch, wenn ich ganz ehrlich bin, kaum vorstellen, so ganz ohne. Also ich könnte wandern oder sowas oder in Wald und solche Sachen könnte ich vielleicht auch. Aber solange mir das möglich ist, glaube ich, werde ich halt auch das Rad immer dafür nutzen. Ansonsten mag ich, wie ich letztes Mal sagte, einfach kein Spielen.
Ja. Ja, ich bin am Ende mit meinem Latein. Habt ihr noch irgendwelche?
Nee, das heben wir uns dann für die dritte Folge auf.
Ich fand, das war auch ein ganz gutes Schlusswort. So.
Ja.
Ich fand noch ganz witzig, hatte Vorbereitung. Ich habe jetzt ein paar Folgen verpasst, sage ich mal, aber ich wollte mal gucken, wie sich der Besenwagen so verändert hat und habe vorgestern mir die allerneueste Folge halt quasi eingespielt und hatte die auf meinem Lautsprecher hier an und klar, kam erst so ein Werbeeinspieler, das war irgendwie neu für mich. Danach kam aber ständig immer wieder so ein Gezwitscher. Und dann dachte ich, dass eure Art, Kraftwörter quasi zu unterdrücken. Und dachte, eigentlich war das auch ein ganz süßes Zwitschern, bis ich halt irgendwann merkte, das Zwitschern nahm so zu in der Frequenz. Ich hatte irgendwie so vorgesprungen, da war dann Romy Kasper dran und es war ein Gezwitscher. Und ich dachte, Mann. Kann sie sich nicht am Riemen reißen, es kommt ein Kraftwort nach dem nächsten, bis ich immer merkte, das ist der Sound meiner kleinen Musikbox, die nach Batterie fragt. Also,
Okay, wir verstehen, aber ich glaube, wir haben es hinbekommen mit der Aufnahme, dass die auch wirklich irgendwo drauf ist.
Wir haben auch fast keine Kraftwörter, also.
Nee, fast nicht mehr, nee. Also wir haben uns da So gewisse Berühmtheiten, die, oder so dieses Nee von meiner Seite aus ist eigentlich weg. Wir sind sehr professionell geworden.
Außer in der Folge mit Mats Pedersen auf Englisch. Und ich dachte mir, ich mache mir immer so ein bisschen über diesen englischen Podcast, den wir sporadisch betreiben, Gedanken. Und eigentlich denke ich mir ja, sollten wir das mit deutschen Gästen machen, die sonst wenig gehört werden. Und eigentlich wärst du da auch prädestiniert. Es ist nur dann irgendwie ein total seltsamer Gedanke, wenn wir vier Deutschen uns dann auf Englisch unterhalten. Aber
Das finde ich mega weird. Ja. Das finde ich nicht gut.
Aber das wäre, glaube ich, super interessant, weil wir ja den Zugang zu den deutschen Gästen haben, die eigentlich das dann, total das interessant so, fürs internationale Publikum sind, weil die da nicht angeboten bekommen. Aber naja, nur so ein Gedanke.
Aber das wäre dann so, als wenn du in Berlin in einem Café gehst. So ungefähr fühlt sich das dann an. Wo ja auch alle Deutschen Englisch sprechen. So. Das ist halt.
Ja, das wobei cool. Ich finde, man verliert sich da halt auch relativ einfach drin. Also bei uns ist es ja auch so, dass du, wenn du halt nicht möchtest, dass jemand sich ausgeschlossen fühlt, dass es idealerweise so wäre, dass sich halt alle Englisch unterhalten. Und manchmal kann das schon passieren, dass ich mit dir jetzt einfach irgendwie die ganze Zeit auf Englisch quatsche, bis wir merken, ey, sag mal, wir quatschen seit einer halben Stunde auf Englisch.
Und keiner hört zu, außer Deutsch. Wir beide.
Können wir doch beide. Ja. Genau.
Ja. Na, ich habe das auch gerade hier in New York, wo ich ja mit meinem Kumpel Jonas bin und dann halt auch so, wir beide Deutsch, aber dann Leute um ihn herum natürlich nur Englisch und dann auch Leute hören gar nicht mehr zu, die sind einfach gar nicht mehr bei uns, wir reden aber trotzdem noch weiter Englisch und dann ist es auch mal okay, gut. Ja, wir können es auch wieder in unserer eigentlichen Sprache machen, ja. Genau. Gut, dann danke dir.
Ja, danke euch.
Immer eine Freude.
Ja. Henrik hört man einfach gerne zu.
Definitiv.
Ah ja.
Genau. Das war jetzt auch so Teil 1 der Leute, die wir einfach mal wieder in den Besenwagen holen könnten. Oder haben wir schon einen? Wir haben ja, schon Leute schon zweimal, ne? Nils letztens,
ja, Nils aber auch nur ganz zweimal, kurz. Ja, genau. Also, genau. Naja. Gut.
Jo,
dann Grüße nach Mallorca.
Danke.
Ich hoffe, du warst noch ein bisschen frei und kannst noch ein bisschen Rad fahren.
Ja, auf jeden Fall. Die nächsten Tage auf jeden Fall noch.
Top. Sehr schön. Dann
sehr schön.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bye.
Tschüss.